Karl-Heinz Dimus, kein Traum. Wir lesen Ilona Picher-Höbert. Die Türe des Busses schloss mit einem Zischen. Während er Fahrt aufnahm, schwankte ich tapfer dem nächsten freien Platz zu. Im Zwiespalt des lockeren Enterns und der, sagen wir, Gemächlichkeit des Alters, hiefte ich mich auf einen erhöhten Sitz, rechtzeitig vor dem nächsten Abbiegen, und fuhr hoch. Mein Po signalisierte, du sitzt auf etwas. Ich griff unter mich und angelte ein Taschenbuch ans Licht. Ich las: Astralreisen. Lernen Sie die Kunst des Klarträumens. Na klar, und das in einem Bus. Hatte jemand den Prachtband vergessen? Oder bewusst platziert? Immerhin ein Buch, das neu wirkte. Gelesen oder genervt entsorgt? Ich hatte von dieser Art Traum auf Bestellung gehört. Unsere Buchhandlung am Ort führte ein vollbestücktes Regal. Bislang hatte ich mich bei diesem Thema auf Distanz gehalten. Luzides Träumen. Ich entschloss mich, das Büchlein zu adoptieren. Inzwischen habe ich das Werk gelesen. Zweimal. Ein mir völlig neues Gebiet tat sich auf. Es geschahen sogar, beim Schlafen, einige geträumte Erlebnisse, die ich auf das Gelesene zurückführen könnte. Ich kam mir eines Morgens vor wie ein Küken, das plötzlich die Schwingen eines Adlers spürt. Es schienen Dinge möglich, die ich mir nicht hätte erträumen können. Zum Beispiel der nächtliche Traum als Reise. Keine banale Traumreise auf einem banalen Traumschiff für einen banalen Traumpreis. Nein, ich sollte anscheinend weiterreisen können, als nur so mal eben weit hin. Ich übte. Und so begann eines Tages zur besten Einschlafzeit ein Traum, der wahrhaft allem die Krone aufsetzte. Ich behaupte nicht zu viel. In mir geschah so etwas wie ein Orkan der Erkenntnisse. Mit dem nötigen Achtungsgebot wollte ich im Schlaf versuchen, Irland anno 1742 zu besuchen. Direkt mal rüber nach Dublin. Ich hoffte nichts Geringeres als der Uraufführung von Georg Friedrich Händels Messias beizuwohnen. Mit eigenen Augen wollte ich erleben, wie sich der Monarch des Landes während der Aufführung spontan erhebt, um dem zum ersten Mal gehörten Halleluja-Chor stehend zu applaudieren. Was dadurch geschah, hat Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Folgendes ist überliefert. Der König erhob sich vor Begeisterung beim Applaudieren. Somit hatte sich das anwesende Publikum ebenfalls zu erheben. Steht der König, haben alle zu stehen. Ein Gesetz. So geschieht es bis heute in Großbritannien. Erklingt Händels Halleluja, erhebt sich geschlossen das Volk. Great. Würde es mir gelingen, dabei sein zu dürfen? Ich trank, um mich besser für die Reise zu präparieren, vor dem Zubettgehen ein heimisches Zwickelkellerbier. Der geplante Traumablauf wurde in Gedanken zementiert. Schlaf, Traumbeginn, Irland, Dublin, der Abend des 13. April 1742, die Great Music Hall, irgendwo im Saal, dann der Applaus. Ich hatte mich so zu stellen, dass ich König George II. Im Blick behielt. Ehrlich gesagt, ich rechnete mit nichts. Schlimmstenfalls würde ich nie mehr erwachen. Nein, Spaß beiseite. Ich wollte es wahrlich wissen. Alles in mir auf Vorsicht geschaltet. Neues erfahren. Zuvor Erprobtes im Kleinen machte mir Mut zu Großem. Als Talisman hing ich mir vor dem Einschlafen als Schutz ein Silbermedaillon um. Dabei bin ich überhaupt nicht abergläubisch. Aber man weiß ja nie. Nicht immer endet alles in Wohlgefallen. Das, was mir dann widerfuhr, überraschte mich völlig. Ja, ich war gereist. Ich bewegte mich in einer mir unbekannten Umgebung. Ich war irgendwo und musste agieren. Um mich eine zunehmende Dunkelheit. Verdammt kalt. Diese Kälte entschloss ich zur Eiseskälte. Ich ging auf gelben Nachtsocken im weißen Schlafanzug auf ein vor mir liegendes Gebäude zu. Das, was ich mir zeigte, sprach nicht für Irland. Schon gar nicht für einen in der Nähe befindlichen Händel, der eine wichtige Uraufführung zu bestehen hat. Von einer Minute zur anderen beherrschte tiefe Nacht meinen Standort. In mir purer Schrecken. Aus einem Fenster des Hauses schimmerte Licht, flackernd. Welch ein Hoffnungsschimmer, dachte ich nervös. Elektrische Lichtberieselung kannten die anscheinend noch nicht. Ich betrat vorsichtig einen schmalen Flur und erreichte einen Vorraum, den gerade zwei bärtige Alte und ein bartloser Jüngling durchquerten. Sie eilten gruselos an mir vorbei. Ich erreichte den Bereich, den die drei verlassen hatten. Hinter einem langen Tisch saß ein Mann. Eine einzige trostlose Kerze flackerte bei meinem Eintreten. Ein sympathisch wirkendes Gegenüber. Um die 30. Er schien nachzudenken. Sein Kinn ruhte ruhig in der aufgestützten Hand. Gekleidet war er in ein helles Gewand. Sein Gesicht erinnerte mich an den englischen Schauspieler Robert Powell. Während ich die karge Einrichtung musterte, schaute er mich an. Ich schwöre, mir schien, als erblickte er mich in einem Blick zur Gänze. Alles, was ich darstellte, fühlte sich erkannt. Und jede einzelne Zelle in mir öffnete ergeben ihre Stahltüre. Nun ergründete ich jede Einzelheit seiner Erscheinung. Die Wucht der dunklen Haare, nach unten zu gelockt, in mattem Glanz. Um ihn ein zauberhafter Schimmer. Ein Mund, der nicht lächeln musste, um Nähe zu vermitteln. Der Mann sprach Worte, die ich nicht verstand. Ich mutmaßte einen Gruß, da die Stimme sich nicht erhob. Welche Sprache hörte ich? In mir nicht der Hauch eines Erkennens. Ganz an den Tisch heranzutreten unterließ ich. Vor mir standen auf der groben Tischplatte etliche hölzerne Trinkbecher, einige lagen auf der Seite. Brotreste. Trotz meiner Unsicherheit prägte sich mir das Bild wie eine 3D-Aufnahme ein. Der Mann in der Mitte, Trinkgefäße, Holzteller, Tonkrüge. Und die noch brennende Kerze neben anderen Wachsresten. Ich deutete auf mich und nannte meinen Namen. Mir war, als begriff er mich über meine Gänze hinaus. Dann geschah etwas, das ich eine Implosion nennen würde. Es begann ein Gefühl, das ich, fast schon abwesend, dachte, wird das jetzt mein Sterben? Es war wie ein Treffer. Es begann in meinen Füßen, es raste in den Beinen aufwärts, es zentrierte sich im Magen, es stieg, wie in einem Siphon, eiskalt hoch in den verzweifelten Kopf. Fluchtgefühl. Ich wollte nur noch eines. Weit, weit weg. Dieser Fahrstuhlkorb, der in mir hochschoss, verging plötzlich. Die Person vor mir sprach. Wusste sie, was ich ertrug? Das Gesagte? Nicht zu verstehen. Aber ein Ahnen, das ein Wissen wurde. Er hatte mir einen Namen genannt. Er sagte, leise und deutlich, Jeschu. Er sprach, wie ich jetzt weiß, Aramäisch. Später googelte ich im Computer, gab Jeschu ein. Das Ergebnis lautete, in der hebräischen Bibel ist es vor allem der Name des Israeliten Jehoshua ben Nun, der das Volk in das gelobte Land Kanaan führt und nachdem das Buch Joshua benannt ist. Jeschua ist der im Neuen Testament wiedergegebene Name Jesus von Nazareth. Ich bestand nur noch aus Fassungslosigkeit. Wie paralysiert sah ich, dass er sich erhob, dass er auf mich zuging und an mir vorbeischritt. Kurz kam seine Hand auf meiner linken Schulter zu liegen. Ein Druck, der mir seitdem geblieben ist. Vom danach weiß ich nichts mehr. Nur, ich würde nie mehr allein sein. Nie mehr. In mir machte sich eine Leichtigkeit weit, als wäre ich allen Seelenmüll los. Ich lag im Bett, fühlte in mir ein Lachen. Ein Lachen, das nicht raus konnte. Ganz klar, ich war nicht in Dublin beim Messias, ich war bei ihm in Jerusalem gewesen. Welch eine Einsicht! Er hatte mir die Schulter gesegelt. Als ich daran denken musste, was mit ihm geschehen würde, wurde mir schlecht. Ich erreichte in letzter Sekunde das Bad. Natürlich versuchte ich, diese Reise zu wiederholen. Diesen Mut hatte ich. Diesmal nicht erst Dublin. Nein, es musste gleich Jerusalem sein, hin zu ihm. Es gelang nicht. Nicht einmal bis vor die Haustüre. Ich ließ es gut sein. Warum etwas riskieren? Pranger, Schande, Desillusion, alles verlieren? Ich hatte eine Geschichte erlebt. Sie würde mir bleiben. Nichts konnte ich beweisen. Kann ich mein Leben beweisen? Also, ich war nur im Besitz meiner selbst. Ich war meine Geschichte. Mehr nicht. Und das ist alles. Die Türe des Busses schloss sich mit einem Zischen. Ende.